Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen von Health for Future und heißen Leonie Ostermann, Klaus Wild und Jörg Schmid. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Health for Future. Wir haben vorhin gehört, Poultry for Future, Fridays for Future, Parents for Future, jetzt auch Health for Future. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, ganz, ganz viel. Ich will gleich mal zum Anfang aus der Musterberufsordnung der Ärztinnen und Ärzte zitieren. Da steht nämlich, Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte ist es, an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit der Menschen mitzuwirken. Dahinter steckt, dass die Klimakrise zwar nicht so wahrgenommen wird, aber auch ganz deutlich eine Gesundheitskrise ist. Und das wollen wir viel mehr kommunizieren.
Wie hängt es miteinander zusammen?
Naja, jede Auswirkung der Klimakrise von der Hitze über Migrationsbewegungen, über neue Krankheiten trifft im Endeffekt die Gesundheit der Menschen. Und wir als angehende, beziehungsweise auch schon jetzt Ärztinnen und Ärzte, stehen da eben in der Verantwortung, da was dafür zu tun, das zum einen zu kommunizieren und zum anderen auch daran mitzuwirken, dass es eben vielleicht abgefedert wird ein Stück weit.
Wie kam es zur Gründung von Health for Future? Seit wann gibt es das?
Also uns als Ortsgruppe Tübingen von Health for Future gibt es jetzt seit dem 18.06., also noch gar nicht so lange. Health for Future in Deutschland gibt es aber schon seit dem Herbst 2019 ungefähr und wurde gegründet von KLUG, das ist die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Und die sitzen in Berlin und die haben sich eben genau das überlegt, was der Jörg gerade schon gesagt hat, dass diese Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und der Gesundheit viel besser und viel mehr kommuniziert werden müssen und dass wir da als Ärztinnen und Ärzte oder angehende Ärztinnen und Ärzte auch eine große Verantwortung haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein ganz gutes Standing, um Menschen anzusprechen, weil man uns vertraut und dass das deswegen eben eigentlich eine Aufgabe für uns ist auch.
Wie war euer Weg zur Ortsgruppe? Wie habt ihr dahin gefunden?
Ich fange mal kurz ganz vorne an. Es war nämlich so, dass ich mit dem Timo, der auch in der Ortsgruppe dabei ist, wir sind mal bei einer klassischen Fridays for Future Demo mitgelaufen, beim großen Klimastreik letztes Jahr und wussten nicht so richtig, wo wir dazugehören, weil für die Fridays waren wir ein bisschen zu alt. Als Scientist darf man sich als angehender Arzt auch nicht wirklich bezeichnen. Parents waren wir auch noch nicht. Und da sind wir tatsächlich noch nicht so richtig auf die Idee gekommen, wo wir dazugehören. Und mit der Zeit, als es dann gegründet wurde, deutschlandweit, sind wir draufgestoßen, dass es Health for Future gibt. Und dann ist es uns natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es auch Health for Future unser Ding ist und dass es auch in Tübingen geben muss. Gab es da noch nicht. Und dann haben wir uns hingehockt und haben überlegt, wir gründen diese Ortsgruppe. Ich habe dann noch geschaut, wer im Freundeskreis da Lust drauf haben könnte. Haben ein virtuelles Gründungstreffen gemacht, da waren wir dann schon 20 Leute und haben das versucht zu kommunizieren über verschiedene Kanäle. Und ja, seither sind wir eine offizielle Ortsgruppe und wachsen stetig.
Stichwort Alter. Also ich zähle jetzt inzwischen zur älteren Ärztegeneration, bin seit 2 Jahren im Ruhestand, in Anführungszeichen, und habe vorher eine Abteilung für Altersmedizin geleitet. Und von daher liegen wir die alten Menschen oder die hochbetagten Menschen und Patienten sehr am Herzen. Und ich habe bezeichneterweise erst letztes Jahr zum ersten Mal über die aktuellen Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit gelesen. Stichwort Hitzetote. Also das ist 2003 bei diesem Jahrhundertsommer, dass es 7000 sogenannte Hitzetote gab in Deutschland. In Frankreich war das noch viel extremer. Und das hat mich dazu bewogen, mich näher damit zu befassen. Und ich dachte, Klimakrise ist nicht nur was für die jungen Menschen, was die Zukunft anbelangt, sondern wir sind jetzt schon massiv davon betroffen. Vor allem die alten und hochbetagten Menschen sind massiv betroffen. Und es war meine Motivation oder ist meine Motivation, da mitzumachen. Und ich habe auch letztes Jahr bei dieser Demo in Tübingen zum ersten Mal über Health for Future gehört und gelesen und war von daher total erfreut, dass es diese Ortsgruppe seit Juni jetzt diesen Jahres gibt.
Ja, sonst noch alles dabei? Alles Ärztinnen und Ärzte? Oder aus dem anderen Gesundheitsbereich auch?
Also wir sind vor allen Dingen Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudierende, wollen aber immer gerne diverser werden, haben auch uns Mühe gegeben, alle Berufsgruppen anzusprechen. Also willkommen, herzlich willkommen sind alle Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten oder sich dem irgendwie verbunden fühlen. Genau. Wir arbeiten daran, so divers wie möglich zu werden.
Wie kann man mitmachen?
Wir haben eine E-Mail-Adresse, die teilen wir auch fleißig. Und über die kann man uns einfach anschreiben. Im Moment sind unsere Plenumtreffen immer donnerstags über Zoom, weil das am einfachsten ist. Manchmal treffen wir uns, wenn das Wetter das zulässt, draußen so in Person. Und dann einfach anschreiben und jeder ist willkommen mitzumachen, zu gucken. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich um verschiedene Themen kümmern, wie zum Beispiel Ernährung oder das Krankenhaus und die Praxen oder Social Media zum Beispiel auch oder die Lehre im Bereich des Medizinstudiums oder auch anderer Ausbildungsberufe. Und was immer einen da interessiert, kann man sich zu den Arbeitsgruppen dazugesellen. Einfach einbringen. Jeder und jede, die mitarbeiten möchten, sind herzlich willkommen.
Die E-Mail-Adresse noch kurz, die ist tübingen@healthforfuture.de, also Tübingen mit UE natürlich und Health for Future zusammen und klein. Und man findet uns auch super über Social Media, also einfach Instagram, Facebook checken und uns dann eine Nachricht schreiben.
Welchen Arbeitsgruppen macht ihr mit?
Also ich bin in der Arbeitsgruppe Lehre, weil mein Beweggrund war jetzt im Raum Reutlingen, wo ich herkomme, also von Kreiskliniken Reutlingen Jahrzehnte gearbeitet und da gute Kontakte habe noch zur Akademie der Kreiskliniken, ist meine Motivation, Fortbildungsveranstaltungen, Aktivitäten in diese Akademie einzubringen, um die Sensibilität für Pflegekräfte, für Ärzte, sonstige Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu schärfen. Und da bin ich gerade dran. Ja, das war mein Beweggrund.
Wie dick sind die Bretter, die man da bohren muss, oder rennt man da offene Türen ein?
Ja, würde man sagen, vordergründig schon offene Türen, weil es ja ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, die Tücke liegt schon ein bisschen im Detail, also in der Umsetzung, weil es halt doch dann, ja, ich würde sagen, langwierige oder vielleicht relativ dicke Bretter sind, die man bohren muss, bis man da Fuß fassen kann. Das ist so meine bisherige Erfahrung.
Das Curriculum ist ja auch dicht gedrängt in der Ausbildung. So ist es, ja. Also ja. Wo kann man da am besten dann ansetzen? Da haben Sie da schon Ideen?
Na, ich würde sagen, dass ich gerade in der Akademie doch Möglichkeiten sehe, spezielle Fortbildungsthemen einbringen zu können. Ja. Außerdem ist es so, dass ich noch ein zertifiziertes Curriculum Geriatrie durchführe, so alle 2 Jahre. Und da wäre das zum Beispiel auch ein Thema, was man gut integrieren kann. Das liegt jetzt in meinem Ermessen da, das zu integrieren. Von daher sehe ich da die Chancen recht gut.
Also da können Sie selber auswählen, wie Sie die Inhalte gestalten.
Auch, ja, oder? Gut, es gibt Vorgaben von Seiten des Bundesverbandes Geriatrie. Aber das wäre auch zum Beispiel eine Idee, die man jetzt kommt, nochmal an den Bundesverband heranzutreten und mit der Bitte, dieses Thema dann auch noch zu integrieren.
In welche Inhalte denken Sie da als Erstes? Was würde?
Also wie gesagt, die geriatrischen Patienten sind Patienten, die in der Regel über 80 Jahre alt sind. Von daher, wie sich ja auch jetzt schon in der Corona-Krise gezeigt hat, dass das praktisch die Bevölkerungsgruppe ist, die am meisten gefährdet ist aufgrund ihrer ja nicht mehr so großen Stabilität, was die organistischen Funktionen anbelangt. Ja. Und von daher, denke ich, wäre das die Gruppierung, die Patientengruppe, die am meisten praktisch betroffen ist.
Und welches Wissen brauchen Ärzte dann? Weil um die geht's ja in der Lehre dann.
Also würde sagen, das allgemeine Wissen ist eigentlich recht groß bei Ärzten und Pflegekräften. Aber es kommt darauf an, dass man ältere und hochbetagte Patienten besonders behandelt. Da gibt es schon spezielle Richtlinien oder spezielle Bedürfnisse, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel Kinderheilkunde ist ja auch nicht nur eine Medizin für Kinder gleich wie bei Erwachsenen, die geriatrischen Patienten brauchen auch eine besondere Medizin. Ja. Also es fängt an bei, sagen wir jetzt bei dem Thema Arzneimittelwirkungen. Wie wirken Arzneimittel im alten, im älteren Organismus? Ja. Wie sind die Wechselwirkungen? Ein ganz wichtiges Thema, das noch, würde ich sagen, doch noch ziemlich unterbelichtet ist bei vielen. Ja. Und das spielt zum Beispiel jetzt bei Hitzeperioden nochmal eine ganz besondere Rolle, ja, weil durch die verminderte Flüssigkeitsaufnahme, alte Patienten haben ja weniger Durstgefühl, ja, und durch diese verminderte Flüssigkeitsaufnahme kommt es auch zu einer verminderten Funktion der Nieren, und die Nieren haben eine ganz besondere Rolle in der Arzneimittelwirkung oder Ausscheidung, ja. Und von daher ist das praktisch ein Augenmerk, worauf wir sehr stark achten müssen. Und das Zweite ist schon, dass wir sagen, kleine Ursache, große Auswirkung. Ja. Also auch eine geringe Flüssigkeitsaufnahme führt zu großen Folgewirkungen. Ja. Zum Beispiel zu Verwirrtheitszuständen, ja, die zunächst mal unklar sind, woher die kommen. Also vielen ist nicht klar, dass zum Beispiel eine banale Ursache für einen Verwirrtheitszustand eigentlich mangelnde Flüssigkeitsaufnahme, Austrocknung ist. Ja. Und das sind einfach solche Dinge, die vermehrt praktisch auch ins Bewusstsein gerückt werden müssen, sowohl bei Ärzten als auch bei Pflegekräften und sonstigen betreuenden Personen.
Und was heißt das in der Praxis dann?
Na, in der Praxis heißt es vermehrte Schulungen, Fortbildungen, ja, sowohl jetzt, sagen wir, jetzt in der Praxis, also in der Klinik, in der Abteilung. Wir haben ja spezielle Abteilungen für Altersmedizin, und da legen wir ganz großen Wert auf solche Dinge. Ja. Also da haben wir einmal in der Woche pharmakologische Visite mit unserem Chefapotheker, wo wir solche Dinge beleuchten. Ja. Und wir haben Fortbildungsveranstaltungen, wir haben diese Kurse, also dieses Zirkur Geriatrie zum Beispiel für das gesamte Team, ja. Das wären so zunächst mal die Maßnahmen, die ganz wichtig sind, um da weiter voranzukommen.
Und wie haben Sie es im Umgang mit Patienten dazu hingekriegt, dass die besser trinken, mehr trinken?
Animieren. Also man muss es immer wieder auffordern. Ja. Und das, ich glaube, das ist einfach viel zu wenig noch im Blickpunkt, dass wir in der Geriatrie auf einfache Dinge achten müssen. Ja. Hat der Patient genügend gegessen, wenn das Essen wieder abgeräumt wird, oder hat er genügend getrunken? Ja. Also es müssen immer Getränke auch bereitgestellt werden, es müssen immer Kontrollen durchgeführt werden, wie viel hat der Patient getrunken, die Trinkmenge muss aufgeschrieben werden, die Ausscheidung. Solche scheinbar banalen Dinge, aber die haben wirklich große Auswirkungen auf den Gesundheitszustand.
Wie kann man sowas am besten in den Alltag dann integrieren auch?
Ja, in der Klinik machen wir es zum Beispiel durch Ess- und Trinkprotokolle. Ja. Also da wird laufend praktisch dann dokumentiert, wie viel der Patient bereitgestellt bekommen hat, zum Beispiel an Flüssigkeit, und wie viel er getrunken hat. Ein größeres Problem sehe ich im ambulanten Bereich, also bei alleinstehenden Menschen, alleinstehenden, hochbetagten Menschen. Also zum Beispiel meine Schwiegermutter ist 91, lebt alleine bisher noch ganz gut, aber das ist ein Problem, dann zu gucken, zu kontrollieren, nimmt der Mensch dann, der alte Mensch, gerade in solchen Hitzeperioden, nimmt er eigentlich mehr Flüssigkeit zu sich als gewohnt. Ne? Und da sehe ich noch einen Bedarf, also was jetzt zum Beispiel ehrenamtliche Helfer oder Sozialstationen, ja, Pflegestützpunkte, dass da vermehrt noch ein Augenmerk drauf gerichtet wird.
Weil schwitzen tun alte Menschen ja auch mehr, wenn es heißer ist. Ja? Also das durchaus, ist ganz klar. Ja. Also die brauchen auch mehr.
Ja.
Wie habt ihr es in der Lehre jetzt wahrgenommen? Ihr zwei seid noch im Studium. Inwiefern gibt es da schon Elemente, die Klimawandel und Gesundheit betreffen? Ist das überhaupt schon irgendwo Thema?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt an keine Veranstaltung erinnern kann, wo das so dezidiert besprochen worden ist. Bestimmt gibt es hin und wieder mal in den entsprechenden Fächern Hinweise darauf. Aber gerade deswegen arbeiten wir auch zum Beispiel auch in der AG-Lehre daran, dass wir zum Beispiel ein Wahlfach anbieten, das es so noch nicht gibt, wo es eben genau darum geht, um Klimawandel und Gesundheit. Und das könnten wir auch nicht anbieten wollen, wenn es das schon gäbe in dieser Form. Deswegen ist da, glaube ich, auf jeden Fall noch Bedarf da.
Also das Wahlfach, es gibt ein Wahlfach, aber noch nicht mit dem Thema.
es gibt verschiedenste Wahlfächer. Man muss eine bestimmte Anzahl Stunden Wahlfach machen im Curriculum und kann da auch relativ frei wählen. Aber so ein Wahlfach gibt es noch nicht.
Und wo setzt man da an, damit es irgendwann mal auch angeboten wird?
Ja, da sind wir gerade dran. Da gibt es verschiedene Institute an der Universität, über die man sich überlegen könnte, so ein Wahlfach anzubieten. Prinzipiell ist das nicht so sehr kompliziert, so ein Wahlfach anzubieten. Man braucht natürlich einen Inhalt. Aber Themen gibt es genug. Und es gibt ja auch die Planetary Health Academy, die ist von Klug konzipiert worden und lief jetzt im Sommer online. Und da gibt es ganz viele Ressourcen und ganz viele Inhalte, die man auch ganz gut in so ein Wahlfach integrieren könnte und kann. Und das ist unser Plan eigentlich. Also ich glaube, da sind viele wichtige Themen besprochen worden. Zum Beispiel wie, also es gibt ja auch den Begriff der Planetary Health, also der planetaren Gesundheit. Dann hat jeder, glaube ich, schon mal was von planetaren Grenzen gehört. Also wie viele Ressourcen haben wir auf der Erde? Wann verbrauchen wir die eigentlich mit dem Leben, was wir so führen? Darüber und eben auch über Sachen, was kann jeder Einzelne tun und jeder Einzelne im Alltag, bis hin zu Sachen wie Hitzewellen und Krankheiten, die verbreitet werden. Das sind, glaube ich, alles viele Themen, die man sehr gut in so ein Wahlfach integrieren kann. Und wir sind eben gerade dabei, so eins aufzubauen.
Könnte das auch hier die Uni Tübingen quasi alleine im Alleingang auch anbieten?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Allianz für Klimawandel und Gesundheit, die Klug, ist auch dabei, das praktisch in die offiziellen Curricula zu übertragen, arbeiten da mit den Unis zusammen. Und bis es eben soweit ist, wollen wir jetzt eben nicht die Füße stillhalten, sondern wollen schauen, dass wir das eben zumindest als Wahlfach anbieten können. Oder auch eben wie die Planetary Health Academy, die ja online stattgefunden hat, dass die Leute es einfach zusätzlich machen können. Und die Nachfrage war riesig. Also es waren mehrere tausend Studierende da online immer bei diesen Zoom-Treffen dabei. Es waren auch immer hochkarätige Rednerinnen und Redner von Johann Rockström zum Beispiel, der im Klimawandel eine große Rolle spielt. Und Eckhard von Hirschhausen ist eine große, große Nummer in der Bewegung. Und ja, was uns halt immer so verwundert ist, dass die Diskrepanz so riesig ist. Die WHO bezeichnet die Klimakrise als die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit im 21. Jahrhundert. Und das ist ja schon mal heftig. Das ist vor Infektionskrankheiten, das ist vor allem anderen, was man sich so überlegen kann. Ebola gar nicht, Entschuldigung, Covid noch gar nicht benannt. Und dazu wird einfach aktuell nichts gelehrt und es wird auch viel zu wenig drüber gesprochen.
Und die Bedrohung ist ja real und auch nicht erst seit gestern. Woran liegt es, glaubt ihr?
Na, die Bedrohung ist sehr abstrakt noch. Und gerade jetzt in den letzten Jahren fangen wir an zu lernen, wie uns die Klimakrise auch heute und hier in Deutschland, in Tübingen, im Jahr 2020 betrifft. Und es ist eben für Menschen, glaube ich, ganz, ganz schwierig, so eine abstrakte Gefahr wahrzunehmen und vor allem sein Handeln entsprechend zu ändern. Wenn ich jetzt sage, da stirbt ein Eisbär in der Arktis, ist zwar schade, aber niemand würde jetzt deswegen sein Benz verkaufen oder stehen lassen. Und das ist ein riesiges Problem, weil da ganz viel abgeht, das wir auch nur teilweise verstanden haben. Und die Kommunikation muss sich ändern, hat sich auch schon ein Stück weit geändert. Da sind wir auch mit dabei, das richtig zu machen, damit die Klimakrise eben als Gesundheitskrise auch wahrgenommen wird. Und zwar nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die Gesundheit des Planeten, von der wir ultimativ abhängig sind. Es gibt keine gesunden Menschen ohne einen gesunden Planeten. Und diese Diskrepanz wollen wir eben aufweichen und das richtig kommunizieren. Und das sehen wir uns eben auch als Change Agents oder als Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, um das Ganze vernünftig zu kommunizieren.
Aber es ist da mit einem Wahlfach dann getan?
Nee, ich denke, man muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen und ich denke, dass die Klimakrise zunehmend konkreter wird. Also bis vor wenigen Jahren war es, wie Jörg gesagt hat, weit weg, ja, und abstrakt und in der Zukunft liegend. Aber ich denke, die letzten drei Sommer haben uns doch gezeigt, dass das keine normalen, in Anführungszeichen, Sommer mehr waren, sondern dass die außergewöhnliche Hitze gebracht haben. Und mit der Folge, dass halt so und so viele Menschen da an diesen Folgen gestorben sind. Und Interessanterweise ist es so, ich habe hier gerade das aktuelle Ärzteblatt vor mir liegen und da gibt es jetzt zum ersten Mal einen Schwerpunkt Klima und Gesundheit. Ja. Die britischen Ärzte, Ärztinnen und Ärzte haben das schon viel früher eigentlich thematisiert und wir sind da so ein bisschen hinten dran in Deutschland. Aber ich sehe, dass in den letzten Jahren, 2, 3 Jahren, dass sich da doch einiges tut. Ja. Und es war zum Beispiel geplant, dieses Thema zum Schwerpunktthema beim letzten Ärztetag zu machen. Der ist dann leider halt aufgrund der Pandemie ausgefallen, aber das soll nächstes Jahr dann nachgeholt werden. Also ich sehe da schon eine Entwicklung. Und die wird eigentlich auch befördert durch das, dass wir immer konkreter auch die negativen Auswirkungen sehen. Und vor allem natürlich auch die Verbindung zwischen Klimaveränderung und Gesundheitsfolgen. Und das ist eigentlich unser Hauptanliegen, dass wir auf diese Verbindung, auf diesen Zusammenhang hinweisen und die Zusammenhänge aufzeigen.
Welche Verbindung gibt es da noch? Wir haben es jetzt gehört bei den Alten, die... Ja, besonders unter Hitzewellen leiden, wo kann man noch Verbindung zwischen Klima und Gesundheitsgefährdung auch ziehen?
Also wenn wir jetzt hier mal in Tübingen oder in Deutschland auch schon anfangen, was uns betrifft, wir sehen, dass die Pollensaison immer länger wird. Das ist nicht nur nervig, wenn die Nase läuft, das ist akut gefährlich für Menschen mit allergischem Asthma. Die können da in richtig gefährliche Situationen kommen. Und sie wird nicht nur länger, sie wird auch intensiver und es kommen auch neue Arten dazu. Zum Beispiel Ambrosia ist gerade ein Thema. Das ist eine invasive Art, die bei uns bisher noch nicht bekannt ist, die aber sehr, sehr stark allergen ist und die bei uns zusätzlich Probleme macht. Dann gibt es noch andere Themen, wie zum Beispiel vektorbasierte Erkrankungen, also vor allem Viruserkrankungen, die über verschiedene Mücken zum Beispiel übertragen werden, die bei uns bisher noch eine untergeordnete Rolle spielen, die werden immer mehr werden. Und die Gefahr ist tatsächlich da, dass wir Krankheiten auch in Europa haben werden in absehbarer Zukunft, die wir so hier bisher gar nicht kennen. Zum Beispiel ist auch so, dass es die Tage, an denen man sich in der Ostsee mit Vibrionen anstecken kann, hat sich seit den 80er Jahren verdoppelt, weil das Wasser wärmer geworden ist.
Sind Vibrionen?
Vibrionen sind im Prinzip Bakterien, eine Bakteriengattung, die zum Beispiel die Cholera gehört dazu, aber auch andere Vibrionenerkrankungen, die vor allem Durchfall auslösen, aber auch andere Infektionen machen können. Dann geht's weiter über, was uns auch im größeren Zusammenhang betrifft. Wir sehen jetzt schon Migrationsströme, die aufgrund der Klimakrise sind. Auch viele, die wir jetzt klassischerweise vielleicht nicht dem Klima zuordnen können, wurde aber gezeigt, dass auch viele Konflikte natürlich aufgrund des Klimawandels sind, von Wasserverknappung zum Beispiel und Landverknappung, Verwüstung, also im Sinne von Wüstenausbreitung, sind eben auch viele Migrationsströme da. Es gibt auch ganz viele wasserübertragende Erkrankungen, die auch bei uns wieder eine Rolle spielen können, was ich gerade schon angesprochen habe. Und wie gesagt, die Liste ist lang.
Also wir haben bald Dengue und Malaria und auch die Cholera hier bei uns?
Hoffentlich nicht. Und die Hitze ist nicht der einzige Faktor bei Erkrankungen wie zum Beispiel Dengue und Malaria. Wir hatten ja auch schon vor einiger Zeit, vor vielen Jahrhunderten Malaria in Europa, die dann ausgerottet wurde, vor allem weil die Sümpfe trockengelegt wurden. Also da ist die Hitze zum Glück nicht der einzige Faktor. Und bei Dengue sind es eben auch viele andere Faktoren. Aber wir haben zum Beispiel einige Mückenarten, die wir bisher in Europa noch nicht kannten. Und wir wissen einfach auch nicht, was kommt. Es gibt sehr viel Möglichkeit und das macht auch die Kommunikation oft schwierig. Das Gefährdungspotenzial sehr hoch ist, aber wir bisher noch nicht viel Handfestes haben. Außer die Dinge, die der Klaus zum Beispiel auch schon angesprochen hat mit der Hitze.
Wir hatten viele abstrakte Zusammenhänge, die langsam konkreter werden, auch in Tübingen sichtbar. Welche Maßnahmen kann man denn ergreifen als Einzelne, als nicht nur als Arzt, sondern auch als quasi ja, jeder und jede?
Ja, also da gibt es natürlich einiges, was man machen kann und es gibt da den schönen Begriff der Co-Benefits. Das bedeutet, dass das Dinge sind, die gut für das Klima also helfen, den Klimawandel irgendwie als einzelne Person so ein bisschen dem entgegenzuwirken und gleichzeitig aber auch gesund sind. Zum Beispiel Fahrradfahren, ganz in Tübingen ja eigentlich ganz beliebt. Eben Fahrradfahren, anstatt das Auto zu benutzen. Auch gerne Fahrradfahren, anstatt Bus zu fahren. Obwohl man natürlich besser Bus fährt als eigenes Auto. Dann gibt es natürlich eine fleischarme Ernährung, die einerseits gesund ist, andererseits eben auch das Klima schützt, weil die Fleischproduktion ja sehr viel Wasser und auch verbraucht und sehr viel CO2 freisetzt. Genau. Dann wenn mehr Leute Fahrrad fahren, gibt es natürlich auch weniger Verkehr, weniger Luftverschmutzung, weniger Lärmbelastung. All das sind Sachen, die eben sowohl dem Klima gut tun als auch uns selbst.
Ja, man muss sich auch oft mal die Dimension wieder klar machen. Ich glaube, jeder Zuhörerin, jede Zuhörerin weiß, dass irgendwie Luftverschmutzung ungesund ist und dass vielleicht auch zu viel Fleisch ungesund ist. Aber man muss ja ganz oft auch mal die Dimensionen klar machen. Zum Beispiel so, dass in Europa durch die Luftverschmutzung die Lebenserwartung im Schnitt um 2 Jahre sinkt. Und ich finde, das ist schon ordentlich, weil man bei uns denkt, Luftverschmutzung ist vielleicht nicht so ein Riesenproblem, ist es tatsächlich. Wenn man das auch nochmal ein bisschen plastisch machen will, es gibt Studien, die zeigen, dass die Luftverschmutzung in Köln im Vergleich zum Beispiel zum Schwarzwald ist ungefähr so, als würde man täglich 2 Zigaretten rauchen. Und ich finde, das ist schon ordentlich. Und auch bei der Ernährung ist es oft so, dass natürlich jeder weiß, man sollte nicht zu viel rotes Fleisch essen. Aber es ist auch noch nicht insgesamt durchgedrungen, dass tatsächlich, dass wir Fleisch für die Gesundheit einfach nicht brauchen. Es gibt mittlerweile so viele gute Studien, die zeigen, dass die pflanzliche Ernährung tatsächlich die gesündeste ist. Und zwar nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Planeten.
Und ich weiß nicht, ob jetzt schon jemand was von diesen speziellen Gebieten auf der Welt gehört haben. Das sind so oft auch, glaube ich, eingeborenen Völker, die so eine ganz spezielle Diät quasi für uns jetzt vielleicht einhalten. Das ist einfach deren normale Nahrungsgrundlage. Eben sehr viel pflanzenbasiert, Getreide, Hülsenfrüchte, viel Gemüse, nicht ganz so viel Obst und ganz selten mal tierische Produkte. Und man hat eben gemerkt, dass diese Menschen alle überdurchschnittlich alt werden. Das finde ich eigentlich ganz interessant und macht vielleicht auch Mut, weil man auch nicht unbedingt jetzt den kompletten Veganismus leben muss, um dem Klima und sich selbst vielleicht auch gut zu tun, sondern einfach ein bisschen die Gewichtung verändern muss. Also natürlich, viele Leute leben vegetarisch oder vegan und das ist sicherlich auch, wenn nicht anzustreben, so auf jeden Fall irgendwie positiv, aber man muss vielleicht gar nicht 100%ig drauf verzichten, sondern einfach genau die Mengenverhältnisse etwas verschieben. Und das würde einem schon und nicht nur einem selbst, sondern eben auch der ganzen Welt gut tun. Und ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass man, gerade wenn man irgendwie anfangen möchte, ein bisschen in seinem Leben was zu machen, für sich selbst oder eben auch fürs Klima, dann ist das ja nicht schlimm, wenn man nicht gleich alles auf einmal macht, sondern es gibt verschiedenste Punkte und dann macht man lieber inkonsequent was Gutes, als, ich sag dann immer gerne, als konsequent einfach nichts, weil man nicht alles auf einmal schaffen kann. Und ich glaube, es ist einfach ein Weg und ja, alles, was man tun kann, ist gut.
Ist auch eben wichtig, mal irgendwo anzufangen und man muss, wie Leonie gesagt hat, nicht von heute auf morgen zum Veganer werden, als Veganerin. Ganz wichtig ist auch, dass man sich, glaube ich, Mitstreitendes sucht, dass man vielleicht in der Bewegung beitritt, muss es nicht Health for Future sein, geht ruhig auch zu den anderen Gruppen, solidarisiert euch, geht auf Demos, da merkt ihr auch, wie ansteckend das Ganze ist und wie positiv das auch ein Leben verändern kann. Also wenn man irgendwo mal anfängt und sich informiert und wie breit und divers diese Bewegung ist und sie wächst jeden Tag und es macht wirklich Spaß, Teil davon zu sein und mit einer positiven Vision dann in die Zukunft zu schauen und nicht nur die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen von dem, was wir oft hören, wie katastrophal alles wird, sondern dass wir tatsächlich sagen, hey, mag sein, aber jetzt fangen wir doch wenigstens mal an, was zu tun und das macht wirklich Spaß.
Also dann lass ja auch das nicht gelten. Ich als Einzelperson ändere ja eh nichts an der Sache. Was sagt ihr solchen Leuten, die mit dem Argument kommen?
Also es ist eben beides wichtig. Wir brauchen natürlich die individuelle Verhaltensumkehr der Menschen. Was wir aber mindestens genauso wichtig brauchen, ist den politischen Wandel oder den gesellschaftlichen Wandel. Aber auch den müssen wir einfordern. Also wir müssen da auf unsere Politikerinnen und Politiker zugehen und zu sagen, hey, wir wollen zum Beispiel, banales Beispiel, dass die Mühlstraße für den Autoverkehr gesperrt wird, weil wir wollen saubere Luft in Tübingen. Oder wir wollen, dass in den Mensen viel mehr pflanzliche Gerichte angeboten werden. Wir wollen das wirklich. Weil nur wenn die Verhältnisse entsprechend sind, können wir auch danach handeln. Und es muss auch ein Stück weit, darf es nicht schwieriger sein, sich gesund oder auch gut fürs Klima zu verhalten. Und da sind wir eben gefragt, dass wir auch uns organisieren und auch an die Politik herantreten und sagen, was Sache ist.
Und wir sind ja schließlich auch die Wählerinnen und Wähler. Das sind ja ganz grundsätzlich eigentlich wir, die das entscheiden.
Na, die Frage ist, wie lange sich eine Bundesregierung noch leisten kann, einen Großteil der Jugend zu ignorieren. Und wenn da über 1 Million Menschen mal auf der Straße stehen bei dem globalen Klimastreik letztes Jahr, wie lange das noch geht, dass man sowas einfach totschweigt.
Ich will nochmal eine Lanze brechen für die Älteren. Das sind ja nicht nur die jungen Wähler, die entscheidend sind, sondern es sind auch die große Gruppe der Senioren oder Rentner, ja, und Rentnerinnen, ja, die jetzt schon betroffen sind durch die Klimakrise. Und da nochmal einfach mein Tipp. Der erste Tipp ist einfach, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Gerade in diesen Sommer- und Hitzemonaten ist es ganz besonders wichtig, dass man sich nicht direkt der Sonne aussetzt, morgens die Wohnung kurz lüftet und dann aber sämtliche Rollläden oder Läden runterlässt und sich im Schatten aufhält. Das ist, denke ich, schon mal ganz wichtig. Und wenn jetzt vor allem junge Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind, dann wäre das auch nochmal ein Appell. Schaut nach euren Omas und Opas oder Großväter und Großmütter und guckt, ob die ausreichend auch mit Trinken, mit Flüssigkeit versorgt sind, und kümmert euch darum, dass das gut organisiert ist, ja, dass Angehörige da sind, dass die Älteren oder Alten dann mindestens einmal oder zweimal im Jahr zum Hausarzt gehen sollten, um die Blutwerte zu kontrollieren, vor allem, wie gesagt, die Nierenwerte, weil die ganz wichtig sind, um dann auch die Medikamente anzupassen.
Was tut ihr selber noch, außer dass ihr bei Health for Future dabei seid? Habt ihr euer Verhalten vielleicht geändert, oder?
Also bei mir sind es, glaube ich, tatsächlich die zwei Sachen, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Ich fahre in Tübingen sehr viel Fahrrad. Ich habe auch kein eigenes Auto, könnte ich mir, glaube ich, auch nicht leisten, macht aber hier zum Glück auch nichts. Ja, ich ernähre mich schon länger fleischlos und ich kann wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist einfach ein Prozess von angefangen, ich möchte nicht mehr so viel Fleisch essen, hin zu jetzt lebe ich fast vegan. Ich glaube, das dauert ein bisschen und man geht da immer weiter. Es wird auch immer leichter, muss ich sagen. Bis hin zur leichten Radikalisierung, um das jetzt mal so mit Humor zu sagen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das auch jedem eingesteht, dass das ein Weg ist. Und vielleicht ist auch der Veganismus jetzt nicht für jeden das Ziel, das, wie gesagt, das muss ja nicht sein. Aber das sind, glaube ich, die zwei Sachen, die ich vor allen Dingen mache. Und ansonsten lebt man, glaube ich, so als studierender Mensch auch ein Leben, was noch nicht so viel Verbrauch beinhaltet. Und wir sind auch letztes Jahr nicht in den Urlaub geflogen, sondern haben einen kleinen Roadtrip gemacht. Das hat auch sehr großen Spaß gemacht. Das kann ich auch jedem und jeder nur empfehlen. Wir haben uns da bewusst gegen den Flieger entschieden. Es war eine Strecke, die machbar war mit dem Auto. Also wir sind dann Auto gefahren, weil das immer noch der beste Kompromiss war zwischen Geld und Zeit und auch ein bisschen Komfort. Aber das war auf jeden Fall super.
Genau, wichtig ist, glaube ich, auch, wie man an die Sache rangeht, wie Leonie auch schon gesagt hat. Natürlich könnte man jetzt auch auf uns reinhauen, ihr seid Auto gefahren, hättet auch laufen können. Natürlich, aber ich glaube, das sind Nebenkonflikte, auf die wir uns nicht einlassen sollten. Es geht um das große Ganze und es geht darum, dass wir irgendwas tun. Und es ist der Prozess, der anfängt zu, bei mir war es, ich will einfach mal wissen, wie viel Fleisch ich esse, habe mir da eine App installiert. Dann habe ich mich dann ein bisschen selber angestachelt, ist immer weniger geworden, dann ist irgendwann gar nichts mehr, dann ist irgendwann so bei den Milchprodukten gegangen. Dasselbe ist so, glaube ich, auch mit dem Fliegen, dass man sich erstmal Gedanken macht, ich habe tatsächlich diese Auswirkungen. Wenn ich in den Flieger steige, dann ist es mir zuzuschreiben und dann macht man es vielleicht weniger. Und wie Leonie auch gesagt hat, es gibt diese, man verliert nicht nur oder man verliert eigentlich gar nicht, man gewinnt so viel dazu im Leben, so viele Aspekte. Wenn man weniger mit Fleisch kocht, setzt man sich vielleicht damit auseinander, wie kann ich sonst noch Aromen erzeugen? Damit bin ich zum Beispiel auf die nahöstliche Küche gekommen, die jetzt, ich ernähre mich fast nur noch so. Es ist unglaublich toll, was man da alles lernt in der Bewegung, was man für Leute kennenlernt. Es ist wichtig, dass man sich da nicht allein im Kämmerchen hockt und es versucht durchzuziehen, sondern dass man sich da solidarisiert, dass man sich zusammentut und dann macht das wirklich Spaß und ist eine gute Sache.
Wie schafft man es eben auch nicht so, als die Person mit dem erhobenen Zeigefinger wahrgenommen zu werden, dass man die Leute erreicht und nicht wieder, oh, jetzt kommen die grünen Dogmatiker?
Da habe ich mich auch sehr schwer getan am Anfang. Ich glaube, ich wurde auch im Freundeskreis immer ein bisschen als der wahrgenommen mit dem Zeigefinger, weil das bei mir auch am Anfang eine sehr kognitive Sache war, dass ich, es hat mir physisch wehgetan, anderen Leuten beim Fleischessen zuzuschauen. Und ich musste mich echt zurückhalten oft. bis ich auch ein bisschen jetzt eine entspanntere Haltung dazu gefunden habe. Ich finde trotzdem, man muss drüber reden, man muss auch ein bisschen unangenehm bleiben, man muss sticheln, muss nerven, auch sowohl bei den Freundinnen und Freunden, als auch bei den Eltern, als auch in der Politik und bei Entscheidungsträgerinnen und Trägern und Verantwortungsträgerinnen. Und da muss man einfach, glaube ich, einen Weg finden. Das kann man auch nicht einfach so, auch das muss man lernen, dass man da irgendwie auch einen positiven Aspekt mit reinbringt und die Leute ein bisschen mitreißt.
Ja, ihr habt da auch, das ist, ihr habt gesagt, das ist ein bisschen abstrakt manchmal. Man muss konkrete Beispiele finden und man muss eben in der Kommunikation da auch, glaube ich, dazulernen oder so, ne? Sowohl was Widerstände überwinden angeht. Und ihr habt da euch ja auch, habt da eine gewisse Strategie auch mit Health for Future oder so eine Art von Narrativ?
Ja, genau. Es ist manchmal, wie gesagt, sehr komplex, aber man muss es manchmal runterbrechen. Und gerade die medizinischen Metaphern bieten sich an. Eckhard von Hirschhausen zum Beispiel, der in der Bewegung sehr aktiv ist, sagt immer, die Erde hat Fieber. Und wenn wir schon 41 Grad Fieber haben, dann machen 1,5 Grad was aus, nämlich Leben oder Sterben. Und so ist es eben auch mit dem Planeten. Das kann man sich, glaube ich, ganz plastisch vorstellen. Da geht es nicht um irgendwelche Eismassen in Kubikmetern, die schmelzen, sondern da geht es tatsächlich ums Überleben. Und das, wir haben uns viel zu lang, glaube ich, als Menschheit auch zu sehr abgegrenzt von der Natur. Hier ist die Natur, hier sind wir Menschen. Ich glaube, wir müssen viel mehr lernen, dass wir in diesem großen, riesigen Organismus Erde Teil davon sind und dass wir nicht überleben können, wenn die Ökosysteme nicht funktionieren. Und die sind eben gerade tatsächlich dabei zu kippen und da müssen wir echt aufpassen.
Da, ja. Ich glaube, es ist auch ein Umdenken jetzt in der Medizin erforderlich. Ja. Medizin ist praktisch eine Individualmedizin aufgrund der ganz großen Erfolge, die sie zweifellos gehabt hat und immer noch hat. Ja. Aber das Stichwort Global Health, also globale Gesundheit oder jetzt Planetary Health, das ist ein viel umfassenderer Ansatz. Und ich denke, das muss auch weiter propagiert werden und vor allem die Zusammenhänge dann, die Auswirkungen dann auf den einzelnen Menschen.
Auf den einzelnen Menschen, aber eben auch aufs System. Und das funktioniert ja bekanntlich immer nach Schema oder so. Und ist, glaube ich, ganz schwer, da auch was zu ändern, wenn Krankenkassen, Politik und so, wie die reagieren. Wie kommt man da rein? Noch mehr?
Also erstaunlicherweise kann man, oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlicherweise, gerade was so Krankenkassen angeht, kommt man oft auch schon weit, indem man die Leute einfach mal anspricht, anschreibt, anruft und redet. Da stößt man tatsächlich schon auf viel Interesse und Verständnis. Aber wir haben vorhin ja schon über die dicken Bretter gesprochen, die gebohrt werden müssen, wenn es dann tatsächlich darum geht, was zu machen, was zu ändern, wird das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Wir haben ja auch eine AG, die heißt Green Healthcare und beschäftigt sich halt mit Praxen und Krankenhäusern. Und wir haben jetzt auch über Narrative gerade gesprochen. So ein Narrativ, was man ganz gut klinikleitenden Menschen entgegenbringen kann, ist so ein bisschen, dass das eben ein Notfall ist, auch ein medizinischer Notfall. Und diese Menschen haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, ein Krankenhaus zum Beispiel zu leiten und haben deshalb große Verantwortung. Und der medizinische Notfall ist eigentlich immer auch ein ganz, ganz guter Satz, ein ganz gutes Narrativ, um diese Menschen anzusprechen. Ja, und trotzdem muss man auch immer sagen, das sind Menschen, die haben alle schon sehr viele Aufgaben. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben und trotzdem dranbleiben, dass man auch so einen Slot kriegt.
Aber es kann ein Türöffner sein, so quasi Notfall und dann brauche ich eine Behandlung. Was können dann erste Schritte sein in der Klinik, in der Praxis, wie man zu einer Green Healthcare kommt?
Ja, genau. Also ich glaube, das eine, was wir schon angesprochen haben, ist die Lehre, weil wir ja alle diejenigen sind, die nachkommen. Also das heißt, ich glaube, uns da zu schulen als Studierende und Auszubildende ist schon mal ganz wichtig, weil wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann wird sich das wahrscheinlich auch nicht so sehr ändern. Eine andere Sache ist eigentlich auch, die Patienten und Patientinnen zu schulen, weil die sind ja diejenigen, die ins Krankenhaus kommen oder zum Arzt und die wir behandeln wollen. Und wir wollen ja auch, dass diese Menschen auch informiert sind und auch mitreden können bei den Behandlungen und bei allem, was dann mit ihnen passiert. Und dann versuchen wir natürlich schon auch die Menschen im Krankenhaus zu finden, die schon in den Bereichen arbeiten, die irgendwie im Umweltmanagement sind. Sowas gibt es ja an Kliniken, die im Einkauf sind, die eben Materialien einkaufen, die vielleicht wiederverwendbar sind, vielleicht nicht wiederverwendbar, rauszufinden, was ist da wirklich das Nachhaltigste oder ist es einfach nur das Billigste? Das sind so Fragen, da muss man sich ein bisschen durchwühlen, glaube ich. Vielleicht auch noch mehr Forschung machen. Genau, wie ist die Energieversorgung? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, Solarzellen aufs Dach zu bauen? Wo ist da das Problem, wenn das nicht geht? Ist das ein Kostenproblem oder geht das einfach nicht aus irgendwelchen technischen Gründen? Und wenn es ein Kostenproblem ist, können wir nicht vermitteln, dass das doch gedeckt werden kann? Solche Sachen sind, glaube ich, wichtig. Und natürlich auch das Nahrungsangebot, also das Essensangebot für Patientinnen und Patienten und auch für Klinikmitarbeitende. Also ich glaube, es gibt sehr viele auch Patientinnen und Patienten, die nicht so super begeistert sind vom Essen im Krankenhaus. Und da könnte man ja auch eigentlich gleich dann zwei Fliegen mit einer Klappe oder auch nicht fliegen klatschen.
Ja, und auf Ebene der Praxen gibt es auch ein ganz spannendes Angebot, zum Beispiel von Ralf Krolewski, der bei der Klug-Initiative mit am Start ist. Der bietet eine Klimasprechstunde an, wo die Leute einfach kommen können und sich beraten lassen können und wo dann auch die ganzen Probleme, die die Leute haben, im Sinne der Klimakrise, wenn sie dann damit zusammenhängen, auch beleuchtet werden. Das ist von Ernährung auch über die über Lungenerkrankungen, über Herzerkrankungen und Hitze, bietet er einfach an, da auch die Patientinnen und Patienten auch zu schulen. Und dass das eben nicht mehr diese eine Praxis ist, sondern eben in der Ärzteschaft oder auch bei den Pflegenden sich rumspricht, das wollen wir erreichen. Und wir haben zum Beispiel angefangen, also kleine Buttons an der Arbeitskleidung zu tragen, wo unser Logo drauf ist. Und ich habe schon so oft bemerkt, wie auch von den Chefärztinnen und Chefärzten der Blick hängen bleibt. Viele trauen sich tatsächlich, glaube ich, nicht, das anzusprechen. Manche machen es meistens sehr positiv und ist auch so ein kleiner Türöffner, wie man an die Leute reinkommt. Und auch dann merkt man, dass da wenig Ablehnung da ist, sondern eher so, ach cool und erzähl mal. Und oft ist es halt so, dass das Klinikpersonal einfach so beschäftigt ist und auch gerade die Pflege. Die haben so viel um die Ohren, die haben daheim vielleicht noch zwei Kinder und dann kann ich es einfach auch niemand verübeln, wenn er dann nicht abends noch ins Plenum von Health for Future kommt. Wichtig finde ich trotzdem, dass man das Thema auf dem Schirm hat und dass man prinzipiell offen für sowas ist. Und dann ist es eben auch unsere Aufgabe als Bewegung, an die Kliniken ranzutreten, vielleicht auch sowas anzubieten und dass dann die Leute aber schon Bescheid wissen.
Eine Bewusstseinsbildung auch ermöglichen.
Ja, genau.
Und den ganzen stressigen Alltag auch noch. Ihr habt die Kosten angesprochen nochmal. Inwiefern werden eigentlich die Folgekosten vom Klimawandel auf die Pflege oder auf dieses Gesundheitswesen ermittelt? Kommt es da? Weil wenn man das quasi noch mit einberechnen würde, dann könnte sich dann könnte man ja viel mehr ausgeben quasi für Maßnahmen zur Einsparung.
Es gibt unglaublich viele Studien, die das untersuchen, auch nicht nur aufs Gesundheitssystem hin, sondern auf das Gesamtsystem, dass wir praktisch, wenn wir jetzt was tun würden, um die Klimakrise wenigstens abzumildern, dass wir deutlich mehr Geld sparen würden, beziehungsweise dass wir weniger ausgeben müssten für die Folgekosten. So ist natürlich auch im Gesundheitswesen. Wenn wir da anfangen, zum einen unseren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, das übrigens bei 5% des CO2s in Deutschland wird vom Gesundheitswesen emittiert, was zum Beispiel mehr ist als der Flugverkehr, wissen viele auch nicht. Zum einen kann man das reduzieren und wenn wir dann auch Gesamtgesellschaftliches schaffen, das in die richtige Bahn zu lenken, können alle natürlich nur gewinnen. Und Leonie hat schon die Co-Benefits angesprochen. Wir haben auch viele der chronischen Erkrankungen, der sogenannten Non-Communicable Diseases, das sind vor allem Herzerkrankungen, auch Diabetes ist mit drin, die können wir auch verhindern, wenn wir uns besser ernähren. Und das sind aber auch wiederum die Erkrankungen, was der Klaus sicher ganz gut erklären kann, die Menschen wieder vulnerabel, also verletzlich machen für die Klimakrise. Also es hängt so viel miteinander zusammen und wenn wir so ein paar Stellschrauben in der Gesellschaft, sowohl privat als auch im großen Ganzen ändern, dann können wir echt hier was reißen.
Also Hoffnung ist da, also da spricht relativ viel auch Enthusiasmus. Ich würde gerne nochmal das Thema auch Artensterben, Biodiversität nochmal kurz ansprechen. Das könnte ja auch im Zusammenhang stehen jetzt mit der aktuellen Pandemie.
Genau.
Und auch da wieder dann aufs Gesundheitswesen wirken.
Das ist ein bisschen dünnes Eis, da gibt es tatsächlich noch wenig Forschung, vor allem wenig natürlich randomisierte oder kontrollierte Studien. Aber von dem, was wir wissen, ist es im Großen so, dass die Funktion des Ökosystems Erde hat sich ja über Milliarden aufgebaut. Und wir wissen, dass alles sehr, sehr komplex ist und wir verstehen nur einen Teil davon. Aber wir wissen, dass wenn wir diese Komplexität kaputt machen, dass dann auch Stellschrauben kaputt gehen, die wir gar nicht damit im Zusammenhang hatten. So ist ja zum Beispiel die Theorie auch, dass die Zerstörung von Ökosystemen, zum Beispiel von Regenwäldern und die Zurückdrängung der Natur und der wilden Arten auch dazu geführt haben könnte, dass Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, wie ja auch die Corona-Pandemie eine ist, überhaupt vonstatten gehen. Und da gibt es einzelne Untersuchungen, die nahelegen, dass es tatsächlich der Fall ist. Und wenn wir uns mal zurück überlegen, was so die letzten großen Virus- oder bakteriellen Erkrankungen waren, von der Schweinegrippe über Ebola, HIV, das sind alles Erkrankungen, die vom Tierreich kommen. Und das ist zum einen der Aspekt des Zurückdrängens der wilden Arten und des Unterdrucksetzens der Ökosysteme und zum anderen aber auch die Massentierhaltung. Es ist natürlich ein Paradies für ein Virus, wenn es ein Haus hat, wo 10.000 Schweine drin wohnen, auf engstem Raum, die wenig Abluft haben. Da bilden sich tatsächlich hervorragende Voraussetzungen für ein Virus, sich zu entwickeln. Und da müssen wir echt aufpassen. Zum Beispiel, es wurde oft vorhergesagt, dass bald eine Pandemie kommen könnte. Und auch jetzt sagen die Forschenden, dass es vielleicht nicht die letzte ist. Aber auch das wieder, wenn wir die große Brücke wieder schlagen zu den Co-Benefits, es sind immer dieselben Dinge, die wir eigentlich machen sollten. Es sind nicht viele. Es ist eigentlich relativ gut verständlich und wir müssen es nur noch einfach machen.
Health for Future, was sind die nächsten Schritte? Wie geht's weiter bei euch? Sind irgendwelche Aktionen geplant oder was steht bei euch persönlich auch auf der Agenda?
Genau, ich glaube, die nächste große Aktion, auf die wir uns gerade vorbereiten, wäre so eine Mahnwache, um darauf hinzuweisen, dass es uns gibt, dass wir was zu sagen haben und einfach Aufmerksamkeit und ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen und ein bisschen so ein, vielleicht auch ein kleiner Dorn im Auge zu sein, wenn man einfach irgendwo rumsteht und erstmal nicht weggeht. Genau. Ansonsten arbeiten wir fleißig weiter. Wir wollen weiter auch mit der Uniklinik Tübingen irgendwie in Kontakt treten und da was erreichen. Wir arbeiten daran, dieses Wahlfach zu etablieren. Genau. Und eine Aktion haben wir auch schon mal gemacht. Da waren wir auf dem Holzmarkt und sowas wird auf jeden Fall folgen. Und ich glaube, als nächstes großes Ding ist auch der Klimastreik am 25.09. natürlich geplant und da werden wir natürlich auch vertreten sein.
Genau, kommt da übrigens alle hin am 25.09. Ihr habt es wahrscheinlich über andere Kanäle auch schon gehört, der große Klimastreik. Das betrifft nicht nur Menschen, die bei Fridays for Future aktiv sind, sondern jeden Bürger und jede Bürgerin, alle, die sich irgendwie für aktiv halten. Kommt da hin, zeigt, dass wir was dagegen haben, wie gerade die Klimapolitik läuft. Und sucht euch vielleicht auch eure Gruppe. Es gibt nicht nur Health for Future, es gibt Parents, es gibt Scientists, es gibt Omas for Future, es gibt alles. Also ihr findet eure Gruppe und wenn nicht, lauft einfach mit, macht Lärm, um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann.
Und auch wenn ihr euch bisher noch nicht für aktiv gehalten habt, dann könnt ihr auch dann gerne damit anfangen oder euch nur mal kurz für aktiv halten und dann könnt ihr sehen, ob es euch taugt oder nicht.
Noch ein Schlusswort von Ihnen? Herr Wild?
Ja, ich freue mich, dass ich als älterer Teil dieser Gruppe sein kann und damit auch so eine Art generationenübergreifendes Initiative unterstützen kann. Wie gesagt, es ist nicht nur ein Thema für die junge Generation, sondern auch für die Älteren. Und in diesem Sinne fühle ich mich als Unterstützer dieser Initiative und werde versuchen, auf meinem Gebiet, was jetzt die Fortbildung und die Lehre anbelangt, da weiter voranzukommen.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für alle weiteren Aktionen und wir werden es auch weiter verfolgen und euch im Blick behalten.
Ne? Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke an euch. Health for Future Tübingen, Klaus Wild, Leonie Ostermann und Jörg Schmid.